Sie hören den Kurier.
Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
Heute ist Vatertag, aber wir hoffen, es wird ein froher Tag, denn Österreich startet in die Euro 2020. Schönen Mittag bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier. Mit unseren Gästen Entertainer Viktor Gernot, der Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich unserem Experten Muhammad Akgündüz. Schönen Vatertag euch auch, zumindest euch beiden. Ihr seid ja Väter, und schönen Vatertag auch an alle, die wir Nachspielzeit-Podcast mit dabei sind. Ja, wir sind alle noch ein bisschen schockiert von gestern, denn gestern beim zweiten Spiel Dänemark gegen Finnland ist gegen Ende der ersten Hälfte der Spieler Christian Eriksen ohne ersichtlichen Grund zusammengebrochen. Wie habt ihr das erlebt?
Im ersten Moment herrschte gewisse Fassungslosigkeit, weil man nicht weiß, was da jetzt genau abgeht. Und für die Spieler ist es sicher eine extreme Situation, als ein Mitspieler ist, den man längere Zeit kennt, der vielleicht auch ein Freund ist. Und es war sicher eine sehr, sehr schwierige Situation.
Man hat ja lange Zeit gar nicht gewusst, was ist da eigentlich passiert. Erst viel später hat man gesehen, der ist vollkommen ohne Feinentwicklung. Weil wenn man als Schiri sowas erlebt, dann denkt man zuerst einmal wahrscheinlich Zweikampf mit Kopf zusammen oder so, oder?
Ja, wohl in diesem Fall ist ja der Spieler ohne Zweikampf zu Boden gegangen. Und es wurde ja sofort richtig reagiert. Es wurde sofort die erste Hilfe hereingerufen, und ich glaube, die richtigen Leute haben ihm dann hoffentlich, und wie wir jetzt wissen, das Leben gerettet.
Wie hast es du erlebt? Hast du es überhaupt erlebt?
Live habe ich es nicht erlebt. Ich war auf der Bühne und bin dann in der Pause rein, und mein Tourbegleiter, irgendwie so kreidebleich, sagt, da ist gerade Abbruch. Das ist Abbruch. Irgendwie sagt, da ist einer umgefallen. Und ich meine, der ist ein Spitzensportler, ist 29 Jahre. Und ja, ich bin kein Mediziner, aber ich bin dann immer wieder verwundert, wenn es dann solche Leute trifft, wo man sich denkt, irgendwie, da kann Kreislauf herzmäßig, da kann nichts sein, der ist eine Maschine. Und umso tragischer, umso menschlicher ist das Ganze. Ich habe mich sehr gewundert, dass die 2 Stunden später weitergespielt haben, weil ich glaube, es war ja, die haben ja Sichtschutz gemacht, die Mitspieler. Die haben hingesehen, wie ihr Freund, Mitspieler, wiederbelebt worden ist mit Herzmassage. Also da möchte ich nicht 1,5 Stunden später ein Bewerbsspiel bei einer Europameisterschaft weiterspielen.
Ja, sie haben das aber, glaube ich, sehr gut besprochen, und er war dann im Krankenhaus schon, war über FaceTime mit der Mannschaft verbunden, hat gesagt, ich möchte, dass ihr weiterspielt, und der Trainer hat dann auch im Nachhinein gesagt, jetzt, was machst du? Du gehst ins Hotel, schläfst dann, es schläft wahrscheinlich kein Mensch, dann muss man am nächsten Tag spielen. Und ich glaube, das war der Grund, warum sie sich dann entschieden haben, doch das Spiel weiter zu machen. Gut, dass wir ja heute einen Schiedsrichter da haben. Harald Lechner, was macht man denn in so einer Situation als Schiri?
Ja, bei solchen Spielen gibt es natürlich auch einen Spieldelegierten und sehr viele verantwortlich von der UEFA. Das ist jetzt nicht ein Vorfall, der im Regelwerk drinnen steht und den Schiedsrichter jetzt 1:1 betrifft und umzusetzen hat. Also das entscheiden ganz andere Gremien, und natürlich in Zusammenarbeit mit den Mannschaften wird dann diese Entscheidung getroffen.
Aber es war sehr schön zu beobachten, oder, wie die Freundin des Spielers dann auch am Feld war, wie sich um die gekümmert wurde. Also man hat gesehen, bei den Dänen, der Teamspirit, der stimmt auf jeden Fall. Auch bei den Gegnern.
Es hat ja in letzter Zeit ähnliche Fälle gegeben. Wir haben ja sogar einen Todesfall gehabt beim Confederations Cup. Ein Spieler von Kamerun ist ja auch am Platz zusammengebrochen. Der hat es dann leider nicht überlebt. Und es häufen sich die Fälle. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber deswegen ist diese Situation natürlich umso ängstlicher für die Familienmitglieder, und es war dann natürlich umso besser, wenn du dann Spieler hast, die sie versucht haben zu beruhigen.
Ja, und das geht eben offensichtlich den Umständen entsprechend relativ gut. Genau, und der ist jetzt mal stabil. Deswegen wenden wir uns etwas Erfreulicherem zu. Heute Abend startet Österreich endlich in die Euro 2020. Das Spiel gegen Nordmazedonien steht an. Was erwartet uns da im Moment?
Auf jeden Fall ein Sieg. Ich vertraue der Mannschaft, ich vertraue dem Trainerteam. Und nach der verpatzten EM 2016 wollen wir endlich einmal eine ordentliche Gruppenphase spielen und den ersten Aufstieg ins Achtelfinale schaffen.
Im Theater sagt man, verpatzte Generalprobe, gelungene genau. Premiere,
genau,
oder?
Genau, das wäre eigentlich die Vorgabe, ja.
Wir drücken schon alle die Daumen, wir sind schon voll im Österreich-Fieber, wir sogar in Rot-Weiß-Rot,
oder? Extra heute, ja.
Ja, sehr gut. Wo werdet ihr Daumen drücken, Harald, gerne?
Ja, zu Hause dann. Zu Hause? Werde ich mich mit dem Vatertag, vielleicht mit meinem Kind hinsetzen und jetzt auch mal als Schiedsrichter einer Mannschaft die Daumen drücken.
Heute darf man parteiisch
Richtig.
Sein, oder?
Auch heute darf man.
Hast du heute Zeit zu schauen oder spielst du
Ja, ich werde das noch mit meiner Lebensgefährtin ausmachen, ob ich das im Keller quasi schaue oder am gescheiten Fernseher.
Das tut mir leid. Ja, das ist oft ein Problem, oder? Wenn man Frauen zu Hause hat, die Fußball...
Ich glaube, viele Männer sitzen im Keller beim Schwarz-Weiß-Portable noch früher vom Camping.
Was so eigentlich ein Sturzhelm ist,
ja,
und drinnen ist so ein kleines
mit einer Libelle drauf.
Es gibt einige, die sich schon verabschieden vor der EM. Ja. Sagen, hast du noch was zu sagen? Ich gehe jetzt in den Keller, wir sehen uns.
Schatz, wir sehen uns Mitte Juni. Nein, ich glaube, ich darf am großen Fernseher schauen und freue mich schon. Ist aufregend.
Sie soll mit dir schauen, finde ich.
Tut sie
in den Keller.
Ja. Ja. Da kann dann sogar ich mit meinen Kenntnissen kann ich dann sogar. Ja. Okay. Das ist nicht besser, weil es kann ich alles behaupten.
Du kannst alles behaupten, was ich glaube. Ja.
Ganz klares Abseits.
Erklär
mir das.
Gut, da haben wir jetzt den Schiedsrichter da, der kann uns vielleicht, das Abseits erklären.
Bei Harald mitkommen.
Ja. Damit wir endlich wissen, was eigentlich Abseits ist.
Das wäre in Österreich...
Endlich einmal eine theoretische Beschreibung.
Aber in Österreich ist es schwer. Wie du weißt, wir haben ja 9 Millionen Teamchefs. Braucht man pro Haushalt, braucht man einen Schiedsrichter, der das Ganze immer erklärt. Also haben wir, glaube ich, Personalmangel.
Ein Foodjoker, oder? Vielleicht.
Ja. Kann man das jetzt auf die Schnelle erklären,
was das Abseits ist? Na, grundsätzlich ja. Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er der gegnerischen Torlinie näher ist, als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler. Das ist einmal praktisch der Grundsatz. Und dann gibt es noch einige Ausnahmen, dass es beim Einwurf kein Abseits gibt, beim Abstoß, beim Eckstoß. Ja, ich sage mal, ist sicherlich ein wichtiger Punkt auch für alle, dass man sich ein bisschen vielleicht mit den Regeln beschäftigt. Ich sage nicht, dass man wissen muss, wie schwer ist ein Ball, wie groß ist ein Tor, aber wann soll der Schiedsrichter eine rote Karte geben, wann spricht man eine Torschanzenverhinderung, wann ist ein Spiel abseits, würde, glaube ich, die Arbeit uns Schiedsrichtern sehr erleichtern und vielleicht auch für mehr Beruhigung von den TV-Geräten sorgen.
Mhm. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, oder?
Ja, das ist der letzte Satz dann.
Genau.
Tatsachenentscheidung.
Genau. Viktor Gernot, du bist ein Kollege, ein Freund und ein großartiger Künstler und seit neuestem auch Unternehmer, denn seit 3.6. ist Viktor Gernots Praterbühne eröffnet. Ja, die neue Freiluftbühne im Herzen des Praters. Ein Riesenangebot an Kabarett- und Musikprogramm. Ja. Dein neues Solo, Pratermix, Best of. Das neue Musik-Best-of, Summer Swing, zwei Duo-Programme, Michael Nevarani und Thomas Stipschitz und die Hektiker gibt's auch.
Wahnsinn, oder?
Wahnsinn, was so vielseitig.
Na, ich hab jetzt,
worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich am meisten, dass wir wieder spielen dürfen.
Ja.
Und jetzt mit diesem nächsten Öffnungsschritt muss das Publikum ja auch keine Maske mehr tragen draußen. Und das ist ja fast wieder die alte Normalität. Und hochwillkommen. Und wir alle in unserer Branche haben ja Monate hinter uns, wo gar nichts passiert ist, sondern nur einmal im Monat, dass der Hagel macht, wieder nichts. Und jetzt werden wir wieder auf das Publikum losgelassen und die lassen sich auch bislang sehr auf uns ein. Also das ist wirklich schön zu spielen, weil man merkt, dass alle das vermisst haben.
Ja.
Und die Stimmung ist großartig.
Ja.
Ich bin sehr dankbar.
Ich war schon dort, ich kann es nur empfehlen. Es schaut wunderschön aus und es ist so, wie du sagst, es ist die Stimmung, jeder sagt,
endlich
kann man wieder da sein. Man kann im Freien sitzen, man kann was trinken, man kann was essen, man kann sich unterhalten.
Beim Kicken kommen ja die Leute jetzt auch wieder, das ist ja... Es war letztes Jahr, ich schaue gern, wirklich gern Fußball zu, aber ein großes Stadion ohne Leid, vielleicht
nur
mit ein paar Pappkameraden, die singen jetzt und dann hört man die taktischen Einwürfe vom Co-Trainer und es ist dann so Mickey Mouse. Also es ist noch immer hochklassiger Fußball.
Es hat was Provinzielles.
Ja, aber ohne Leute ist es ein anderer Sport.
Mhm. Nicht nur taktischen Einwürfe der Trainer, sondern auch alle anderen Dinge.
Aber gleich nochmal hört auch, was dem Schiri entgegengerufen wird von der Bank aus. Was machst du eigentlich, wenn du gerade nicht auf deiner Bühne am Spielfeld stehst?
Ja, also wir Schiedsrichter sind ja keine Profis, also ich gehe auch meinem Beruf nach, Bin nebenbei jetzt auch Vater. Also es wird mir nicht fad.
Was ist dein Beruf?
Ich bin bei John Harris im Management. Habe dort die Möglichkeit natürlich, meinen Beruf mit der schönsten Nebenbeschäftigung im Fußball zu kombinieren. Volle Unterstützung von meinem Chef, kann trainieren gehen und ja, das erleichtert mir das Ganze.
Schiris müssen ja auch topfit sein. Wie viele Kilometer läuft ihr so?
Ja, ein Schiedsrichter läuft schon 12 bis 14 Kilometer.
Das ist so wie wenn ein Topspieler ungefähr.
Ja, vielleicht auch mehr. Ich bekomme halt keinen Schlag auf das Bein. Also wenn ich einen Schlag bekomme, dann ist das Spiel aus, dann ist es aus. Aber ansonsten, das ist der Unterschied vielleicht zu einem Spieler. Ich habe sicherlich mehr zu laufen. Vielleicht nicht diese kurzen, schnellen Bewegungen wie ein Spieler, mehr im Ausdauerbereich. Aber ich habe natürlich keine Zweikämpfe und keine muskulären Probleme, die mich treffen können im Spiel, ja.
Viktor Gernot, du spielst auch mit dem Michael Niavarani. Der hat aber auch so eine Sommerbühne. Du spielst dann auch bei ihm. Ist das so ausgemacht? Keine Konkurrenz, sondern wir unterstützen
voll
uns
so.
Gegenseitig.
Genauso. Das ist letzten Herbst, ist das spruchreif geworden, dass wir in Prater die Bühne starten wollen mit meinen Partnern. Und mein erster Anruf war an den Michael Niavarani und an den Georg Hornsl, seinen Partner. Weil ich bei denen letztes Jahr gespielt habe und heuer spielen werde und weil sie Freunde sind und ich gesagt, hallo, ich bin jetzt Mitbewerber.
Ich mache euch jetzt Konkurrenz.
Ja, ich werde im selben Teich fischen und die haben gesagt, tu's. Und wir haben auch jetzt so mit Tipps und Logistik und so weiter zusammengearbeitet und uns allen ist klar, der Teich Wien oder Österreich ist groß genug, dass es da mehrere Spielorte gibt. Und bislang, muss ich sagen, machen wir das in bester Freundschaft und Kameradie. Also.
Ihr seid beide erfolgreich, ihr seid super Freunde, aber ihr seid auch irgendwie sehr unterschiedlich.
Das macht's, glaube ich, aus, ja.
Ja, das macht's auch aus, also diese Unterschiede. Was unterscheidet euch jetzt, abgesehen von der Körperbehaarung?
Der Temperament, würde ich jetzt nochmal sagen. Der Michael Niavarani ist jemand, der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Ich bin, glaube ich, so zumindest in der Öffentlichkeit sehr kontrolliert und mir ist es auch wichtig, dass ich da irgendwie nicht jede Emotionskurve gleich einmal
nach außen trage.
Und der Michael ist ein Deckhäsel. Also da geht dann und das macht's dann schon aus und ich meine groß. Größer, in dem Fall ich, und wahrscheinlich ein bisschen sportlicher.
Ein bisschen sportlicher.
Der Michi hat, wie er selber sagt, auch sein Leben lang Saturn-Sackerl vergessen. Also das ist
die Entschuldigung.
Aber ich verehre ihn und ich lache seit über 30 Jahren mit ihm. Und immer noch. Wenn wir zusammensitzen, habe ich Tränen in den Augen vor Glück.
Und jetzt wieder, Gott sei Dank, ich sehe euch wieder. Wie ist das bei den Schiedsrichtern? Gibt es da auch unterschiedliche Typen? Vom Naturell her, die da auch auf dem Spielfeld dann so mal emotionaler, mal nicht emotionaler sind?
Ja, selbstverständlich. Du musst als Schiedsrichter, es gibt einerseits das Regelwerk, was du umsetzen musst, aber es gibt auch ein sogenanntes Management. Wie führe ich die Spieler, wie führe ich das Spiel? Das Ganze ist auch eine Bühne. Und ich sage, als Schiedsrichter bin ich eigentlich nur ein Dienstleister, das 22 Fußballspiele und das Ganze in einen Rahmen bekommt. Und ich muss das in eine Bahn bekommen, damit es eine Show wird, ein Ereignis. Natürlich gibt es dann Einzelsituationen. Ist das ein Elfer, ist das eine rote Karte? Aber das Wichtigste ist, dieses Game-Management, einen Spielflow zu entwickeln, damit das Ganze ins Laufen kommt. Es ist auch als Schiedsrichter, habe ich heute vielleicht ein Spiel, wo es um einen Abstieg geht, kann ich ganz anders laufen lassen, als ein Spiel, wo es um den Meister geht. Man muss ja auch denken, die Spielregeln sind in der U14 die gleichen wie im WM-Finale. Nur die Auslegung, die Interpretation und was erlauben mir die Spieler, was nehmen die Spieler an, das ist immer unterschiedlich. Und das ist auch die große Kunst eines guten Schiedsrichters, sich auf das einzustellen.
Schiedsrichter, müsste man sagen, oder?
Nee, ich bewundere alle, die in dieser Zunft sind, weil ich meine, es ist schon ein bisschen Masochismus dabei, weil man kann sich ausrechnen, man ist nicht, man hat wenige Freunde als Schiedsrichter.
Man wird ja Fußballer, weil man sich wünscht, dass man in ein Stadion geht und tausende Menschen jubeln einem zu. Was wünscht man sich als Schiri? Da gehe ich rein und weiß, im Normalfall schimpfen mich alle, die dort sind.
Das ist schon richtig gesagt, du wirst nie einen Beliebtheitspreis gewinnen, du wirst keine Fans haben, außer vielleicht deine Familie, deine Eltern, sonst hast du keine Fans. Und das Interessante ist ja bei der Schiedsrichterei, wenn du so sagen darf, ich habe immer eine 50-50-Entscheidung, eine Mannschaft profitiert und eine ist benachteiligt in dieser Situation. Ja. Ich habe nie sowohl als auch, im Wirtschaftsleben könnte ich zwei Parteien zufriedenstellen, ich am Fußballfeld, Vorteil, Nachteil.
Eine Lose-Lose-Situation.
Aber es muss schon auch was Positives sein. Es sind schon schöne Erlebnisse. Und wenn man gut mit Spielern kommuniziert und umgeht, man wird auch gewertschätzt, man wird als Sportler gesehen unter Sportlern. Und wenn ich so, wie es bei mir betrifft, auch in der Bundesliga mit dem Vornamen als Schiedsrichter angesprochen werde und ich sie auch mit dem Vornamen anspreche, dann ist das wertschätzend. Es ist nicht nur als der Hey und der Du, sondern man spricht sich mit Namen an und man sagt auch mal zu einem Spieler, ich habe es von meiner Position so gesehen, wenn es falsch war, tut es mir leid. Ich kann mich natürlich nicht 10-mal in einem Spiel entschuldigen, vor dem hat keiner was. Ja. Man muss zu seinen Fehlern stehen und auch einmal entschuldigen. Und ich glaube, das kommt bei den Spielern an. Und vor allem, sage ich mal, in der heimischen Liga, wo alle die gleiche Sprache sprechen, ist die Kommunikation das Wichtigste in unserem Beruf.
Unsere Liga ist ja auch nicht so groß, da kennt man einander schon lange im Normalfall.
Hat auch jede Woche fast die gleichen Spieler. Mhm. Und da ist es schon wichtig, menschlich zu bleiben und zu seinen Fehlern zu stehen.
Ein Programm von dir heißt Nicht wahr. Viktor Gernot auf der Suche nach der Wahrheit. Im Fußball heißt es, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wie schaut's mit deinen Fußballkenntnissen aus?
Ich habe nie in einem Verein gespielt, aber ich habe, bis ich 42 war, bis ich mal mein Kreuzband im Knie gerissen habe, habe ich eigentlich mein ganzes Erwachsenenleben in so Hobbymannschaften gespielt. Meistens so hinten. Und Es hat mir immer einen Riesenspaß gemacht. Ich glaube, ich war jetzt kein großer Künstler.
Mein Bruder sagt, der hat mir einmal erzählt, du warst immer sehr ambitioniert beim Gickerl im Hof vor dem Haus.
Na, es ist herrlich einfach. Ich liebe Fußball zuzusehen und ich kenne Fußball als Mannschaftssport, was das aus einem macht, die Emotionen, wenn man ein bisschen hinten liegt, wenn man wieder Hoffnung kriegt, diese kollektiven Energien, die da unterwegs sind. Und ich habe einmal gespielt, weiß ich noch, hat Herbert Prohaska zugesehen. Und der war damals, kurz nachdem er Teamchef war und einfach für einen Mensch meiner Generation einfach Fußballgott. Jahrhundertfußballer. Und der Herbert Prohaska schaut zu, und dann bin ich nachher vorbeigegangen und habe gesagt, Trainer, wie war ich? Und er hat gesagt, bei dir sieht man gleich, dass du vom Schwimmen kommst.
Dein Bruder ist übrigens auch der Meinung, zum Schwimmen hat er mehr Talent. Ja,
also das hat es zusammengefasst, glaube ich.
Gut, wenn man einen Fußballer als ambitioniert beschreibt, dann sagt das
hast
auch schon einiges.
Das ist, wenn man sagt, ja, war eh nett. Ja. Oder im Theater heißt es, die Kostüme waren schön.
Einmal bei einem Promi-Gickerl war ich ein bisschen überambitioniert und habe den Baumeister gelegt. Wirklich. Einfach, ich war einfach zu spät dran und er ist wunderschön geflogen. Und dann habe ich ihm, glaube ich, so aufgehoben und gesagt, Buschi, das geht doch nicht um die Weltmeisterschaft.
Sehr schön. Du hast übrigens auch dem Teamchef in einer ORF-Sendung Fragen stellen dürfen. Was hast du ihn denn gefragt?
Die Frage, die ich mir am intensivsten gemerkt habe, ist, dass ich ihn gefragt habe, wo er glaubt, dass er jetzt spielen würde mit der Fitness und den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, wie er aktiver Spieler war. Und er hat gesagt, er würde genau dort spielen, wo er damals war, sprich in der ersten Liga und vielleicht das Nationalteam Aspirant. Und ich habe das interessant gefunden, weil ich weiß den Namen jetzt nicht, ein deutscher Ex-Profi hat gemeint, der in den 90er gespielt hat, sagt er würde jetzt nicht einmal in der dritten Liga spielen mit der Fitness und der Schnelligkeit und den technischen Fähigkeiten und taktischen Fähigkeiten, die er damals gehabt hat. Und
das klingt so nach Mario Basler oder so, oder? Ja.
Gut, vielleicht. Es gibt ja unkonventionelle Spieler, wir haben auch derzeit mit Thomas Müller bei Bayern jemanden, der vielleicht nicht nach einem Fußballer ausschaut, aber der extrem tolle Dinge macht auf hohem Niveau und deswegen also Aussehen und körperliche Fitness hat er sicher auch, aber körperliche Voraussetzungen ist das eine und es gibt ja diese Spielintelligenz, Spielverständnis ist das andere.
Und dann ist es beim Müller auch wurscht, dass er Waden hat wie wie eine Debütantin beim Opernball.
Wo man sich denkt, wie heute oder so.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja.
Die Aufstellung hast du nicht rausgekriegt?
Ich habe ihn gefragt, ob wir eine Doppelspitze haben werden. Und er hat mir fast eine aufgelegt. Nein, habe ich nicht gefragt. Er hat gesagt, aufstellen tut immer noch der Trainer.
Der Moment ist auch ein Gegner der Doppelspitze. Aber du möchtest, dass beide spielen, das werden wir dann noch besprechen auch. Es gibt bei der Euro diesmal den VAR, den Video Assistant Referee. Und dann spätestens in der nächsten Saison auch in der Bundesliga. Mhm. Gute Sache für dich?
Absolut. Es wird natürlich, glaube ich, über die Jahre noch Veränderungen geben, wenn manche Sachen vielleicht man noch adaptieren könnte. Aber grundsätzlich, glaube ich, möchte kein Schiedsrichter nach dem Spiel einen spielentscheidenden Fehler haben und dass er der Schuldige ist. Das will, glaube ich, kein Schiedsrichter der Welt. Und darum begrüßen wir Schiedsrichter diese technischen Möglichkeiten. Und ich glaube, dass sie bis jetzt sehr gut umgesetzt worden sind.
Habt ihr dann noch einen Lehrgang, wo ihr diese Geste dann üben werdet?
Den haben wir schon gehabt.
Aber wann darf der Videoassistent-Referee eingreifen und wann darf man nicht eingreifen?
Ja, grundsätzlich gibt es einmal vier Sachen. Also es wird jede Strafraumsituation kontrolliert, das heißt, ob es ein Strafstoß ist. Und sofern es ein Strafstoß ist, und es handelt sich vielleicht um eine Torschancenverhinderung, wird auch der Weg zum Strafstoß kontrolliert, weil es könnte vorher ein Handspiel gewesen sein und dann passiert im Strafraum das Foul. Da muss man natürlich, sofern sich zum Beispiel der Stürmer den Ball mit der Hand mitgenommen hat, muss man natürlich auf das zurückgehen. Das ist jetzt einmal grob erklärt, dass jede Strafraumsituation. Es wird jedes Tor kontrolliert, wenn ein falscher Spieler die Karte bekommt und jene rein rote Karte. Und das finde ich sehr interessant, weil es wird nur, wenn jetzt ein Schiedsrichter angenommen einem Spieler nur gelb gibt, es wäre eigentlich rot, wird eingegriffen, wird aber eine klare gelb-rote Karte nicht gegeben, wird nicht eingegriffen.
Weil die erste gelbe ja sonst auch kontrolliert
zum Beispiel. Müsste. Aber das ist schon interessant, weil jetzt eine rote und eine gelb-rote Karte hat für die verbleibende Spielzeit, für die gegnerische Mannschaft die gleiche Folge, sie sind einer weniger. Die Rot oder Gelbrot hat nur die Folge der Anzahl der Sperren. Und das finde ich ganz interessant. Natürlich, dann müsste ich auch die erste kontrollieren und so weiter. Aber eine nicht gegebene, klarste gelbrote Karte wird nicht eingegriffen im Vergleich zu einer klaren roten Karte. Obwohl es für die verbleibende Spielzeit die gleiche Auswirkung hätte. Das ist sehr interessant. Aber das Ziel ist es schon noch immer, dass die Person im Spielfeld das Spiel leitet und die Entscheidung trifft. Und man sagt so schön nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern. Das ist natürlich eine Interpretationssache. Weil auch der Mensch hinter dem TV-Gerät, der sagt, lieber Schiedsrichter, schau es dir an, ist auch ein Mensch und beurteilt das auch für sich und sagt ja oder nein. Und auch der kann einmal anderer Meinung sein, also natürlich der Fan einer Mannschaft oder ein anderer Schiedsrichter. Und das macht das Ganze spannend im Vergleich zum Tennis, wo halt nur der Ball draußen oder drinnen ist, ist Fußball eine Kontaktsportart und es gibt Graubereiche. Und die werden bleiben, es ist nicht alles schwarz und weiß, falsch und richtig, sondern Graubereich, Kontakt, ausreichend ja, nein. Und so wird Fußball aber trotzdem immer bleiben.
Ich finde halt toll, dass wir so gute technische Voraussetzungen haben. Und jeder kann das anschauen. Jeder kann sich das von jeder Perspektive anschauen. Nur der, der das entscheiden muss, dem zeigen wir es nicht. Oder haben wir bis jetzt. Deswegen, ich bin auch ein großer Befürworter des Videobeweises.
Ja, vor allem, weil du ja Schiedsrichter das ja relativ rasch auch im Spielfeld dann langsam mitbekommst, war die Entscheidung richtig oder nicht. Du spürst
spätestens es. Spätestens in der Pause oder nach
dem Spiel. Weißt du alles, wir haben in der Pause auch alle Bilder schon. Dann ist halt nicht so lustig in der aktuellen Zeit, wenn du wirklich weißt, du hast einen Fehler gemacht und hätte korrigiert werden können.
Wann pfeift wieder ein Österreicher bei einem Großereignis? Wir haben keinen dabei. Wir haben eine Frau dabei, eine Französin, glaube ich. Ein Argentinier, also jemand aus Südamerika. Da gibt es so einen Austausch, aber kein Österreicher.
Ja, es gibt sicherlich mehrere Punkte. Man darf nicht vergessen, die Schiedsrichter aus den Ländern, die dort sind, sind alle Profis. Wir sind keine Profis in Österreich. Ich habe nicht diese Rahmenbedingungen, die diese Schiedsrichter haben. Soll aber alles nicht eine Ausrede sein. Man muss auch bedenken, es gibt da 55 Mitgliedsverbände bei der UEFA und es sind 18 Schiedsrichter dort. Große Länder haben auch 2, 3 dort. Also es geht schon sehr spitz dazu. Und es sollen natürlich aus der Sicht der UEFA nur die Besten pfeifen. Und ja, es kann nicht jedes Land dort sein. Ich sage für mich, ich bin zufrieden, was ich bis jetzt erreicht habe, wo ich bin, bin ich sehr zufrieden. Und ich sage, es ist im Schiedsrichterwesen auch so, du pfeifst eine Gruppenphase, dann bist du ein Achtelfinale, dann kriegst du kein Viertelfinale, bist enttäuscht, dass du im Achtelfinale keins hast. Es ist ein unendliches Spiel, finde ich. Aber man muss trotzdem zufrieden sein, ich glaube, in jedem Bereich, was man erreicht hat. Und dieses ständige Streben nach mehr zufrieden geben, mit dem man erreicht hat. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, auch froh zu sein, gesund zu sein.
Schöne Worte. Bei uns erfahrt man nicht nur interessante Dinge, man kann auch gewinnen, nämlich einen Fernseher, einen LG 55 Zoll. Was man dazu tun muss, ist die Finalpaarung erraten, inklusive Europameister und den Spielstand nach 90 Minuten. Weil das wirklich sehr schwierig ist, geben wir Ihnen noch bis zum Achtelfinale Zeit. Dann senden Sie bitte ein Mail an europameister@kurier.at mit dem Betreff Europameister und pro Mailadresse ist ein Tipp erlaubt. Gewinnen kann man auch schon davor, dann nämlich, wenn man unsere Quizfrage des Tages beantworten kann. Es gibt ein Kurier-Fan-Package zu gewinnen. Wir haben es da mit einem Fan-Trikot, mit Bier, mit vielen kleinen Überraschungen. Ich glaube, Manschettenknöpfe sind dabei. Hier können wir es herzeigen. Und ein Trikot ist auch dabei. Also man kann sich schon einmal ausstatten für den heutigen Abend. Und die heutige Frage lautet, wie viele Mannschaften nehmen an dieser Euro 2020, die dieses Jahr stattfindet, teil? A16, B20, C24 oder D26. Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch@kurier.at und im Betreff bitte Quizfrage 3. Und der Gewinner, der wird morgen im Euro-Stammtisch bekannt gegeben und per Mail verständigt. Aber wir gehen davon aus, dass Sie uns sowieso zuschauen. Davon gehen wir uns auch aus. wenn Sie nach der Werbung wieder zuschauen. Bis gleich.
Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at/daily.
Willkommen zurück bei der Nachspielzeit, dem Euro-Stammtisch des Kurier mit Entertainer Viktor Gernot und dem Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich unserem Experten Mohamed Agagündiz. Gestern haben drei Spiele stattgefunden aus der Gruppe A, Wales gegen die Schweiz, 1:1. Unsere Gäste haben gestern getippt und Dagmar Schmidt, die Präsidentin der Wiener Sportunion, hat dieses Ergebnis erraten. Also die Frauen, die kennen sich schon aus. Die Schweiz ist in Führung gegangen in der 49. Minute nach einer Ecke mit dem Kopf. Breel Embolo, den kennen wir aus der deutschen Bundesliga.
Überragendes
Spiel. Die Schweiz sowieso eigentlich souverän. Und dann in der 74. haben sie aber den Ausgleich hinnehmen müssen, auch nach einem Eckball. Seit Carsten Janker wissen wir, wer einen Turban hat, der trifft. Und so war es auch dort. Und in der 85. Minute gab es dann noch ein Abseits-Tor. Die Schweizer haben schon gejubelt und da war der erste Auftritt des Videoassistent eine richtige Entscheidung.
Ja, was ich mich erinnern kann, war es natürlich richtig. Das sind halt die Momente, wo man dann wirklich auch als Schiedsrichterassistent dann wirklich beruhigt weiteragieren kann, wenn man weiß, es ist jemand da, der das überprüft. Ich sage jetzt vor allem für die Assistenten, ist es wirklich eine Erleichterung in Bezug auf Abseits, weil das ist ja auch so, ist wieder das Spiel jetzt immer mehr laufen gelassen, weil du kannst ja die Situation dann nicht wiederherstellen, sofern der Schiedsrichter unterbricht. Und das ist auch das Spannende dann für unsere Liga. Du musst ja das Spiel immer laufen lassen, obwohl es dann vielleicht klar ein falsch war, aber du kannst die Situation nicht mehr wiederherstellen, darum musst du immer alles laufen lassen und kannst es dann zurückgehen. Das heißt, auch die Spieler müssen sich auch unter Kontrolle haben, zu wissen, es könnte nachher wieder zurückgehen auf die Situation und nicht ein unnötiges Foul machen oder ähnliches.
Die Schweiz war relativ souverän, kann man das so sagen, von der Schweiz, vom Kaderspielen auch relativ viele in der deutschen Bundesliga. Stimmt uns das positiv?
Auf jeden Fall. Im österreichischen Kader haben wir gestern überhaupt drei ähnliche Spiele gehabt, nur mit drei verschiedenen Ausgängen. Das, was halt auch so eine Endrunde ausmacht, es ist ein Turniermodus, wo alles passieren kann. Und gestern beim Spiel Schweiz gegen Wales waren die Schweizer dominanter, spielbestimmender, haben mehr Torchancen gehabt, aber schlussendlich hat nur ein Punkt rausgeschaut.
Ja, schade irgendwie, oder? Das war nicht vorhersehbar. Also ich hätte gedacht, die Schweizer, die machen das. Warum passiert das manchmal? Was glaubt ihr, wenn eine Mannschaft souverän ist und plötzlich dreht sich das so, ist das, weil dann eine Mannschaft mehr Risiko nimmt?
Nein, man darf nicht vergessen, Fußball ist eine Zufallssportart. Ja? Also das wissen vielleicht die wenigsten. Großteil der Aktionen passieren auf Zufälle. Es gibt einen Teil, den ich als Trainer, als Spieler noch beeinflussen kann, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es einen Teil, wo ich keinen Eingriff habe, wo es eben aus zwei Standardsituationen, wo er den Ball hinspielt, wo er noch mit dem Turban und dem Kopf noch dazwischen kommt. Natürlich gibt es einstudierte Situationen, aber alles kann man nicht vorausplanen im Fußball.
Seid ihr einverstanden?
Absolut. Und ich glaube, dass so eine Standardsituation kann einfach das ganze Spiel drehen, auch von der Energie her.
Haben wir ja gleich beim zweiten Spiel. Ja. Dänemark-Finnland natürlich ist...
Bleiben wir noch kurz bei der Gruppe A, bitte.
1-1
Wales-Schweiz trage ich ein, 1:1. Italien führt da jetzt in der Gruppe A mit 3 Punkten, Schweiz mit 1 Punkt, Wales mit 1 Punkt und Türkei mit 0 Punkten. Aber für die Türkei war dieses Ergebnis...
Positiv.
Positiv.
Genau.
Haben
somit haben sie die Möglichkeit, im nächsten Spiel sich auf Platz 2 festzusetzen und ist sicher von Vorteil für die Türkei.
Das zweite Spiel haben wir schon ein bisschen besprochen, Dänemark gegen Finnland, 0:1, auch ein bisschen gegen den Spielverlauf, denn in der ersten Hälfte war hauptsächlich der
nicht
Tormann.
Nicht in der ersten Hälfte, also das Spiel ist ja erst einmal überschattet gewesen von diesem Vorfall, darf man nicht vergessen, aber wenn man auf die Statistiken schaut, Dänemark hat gehabt 70% Ballbesitz, das Spiel hat sich eigentlich nur hat nun stattgefunden in der Hälfte von Finnland. Es gab 18:1 Torschuss, aber eben dieser eine Torschuss der Finnländer war dann halt drinnen. So, wenn man, es war eine Flanke, Kopfball und der Ball ist drinnen. So wie man es halt sagt, dann kommt ein verschossener Elfmeter dazu. Von daher kann man wirklich sagen, dass das eine Überraschung war.
Wir haben schon drüber gesprochen. Gott sei Dank, Christian Eriksen ist, so wie wir jetzt wissen, wieder stabil. Er ist im Krankenhaus, hat natürlich jetzt noch unzählige Untersuchungen, weil man muss ja da auch herausfinden, was war das eigentlich, was war der Grund für diesen Zusammenbruch. Um 20.40 Uhr ist die Partie dann weitergegangen und statt Eriksen ist Matthias Jensen gekommen. Was kann das für ein Gefühl sein als Spieler, wenn man dann für den Kollegen kommt, wo man weiß, der liegt jetzt im Krankenhaus?
Ich glaube, nicht nur für den Jensen war das eine besondere Situation, sondern für alle anderen Spieler genauso. Sie haben zwar die Nachricht erhalten, dass es ihm jetzt besser geht, aber nichtsdestotrotz war das keine einfache Situation, da noch weiterspielen zu müssen oder zu wollen. Und deswegen kann man wirklich den Hut ziehen vor den Spielern, die diese Situation trotzdem gemeistert haben und das Spiel auch beendet haben. Auch wenn es nicht erfolgreich war, aber man kann ihnen trotzdem gratulieren.
Die Dänen waren zwar überlegen, aber Fußball ist halt ungerecht. Genau. Du hast es gerade gesagt, es gab ein 1-0.
Ungerecht möchte ich nicht sagen. Also darum geht es nicht. Die Finnländer, also Finnland hat ja bravourös verteidigt, ja. Das muss man schon dazu sagen. Sie haben mit ihren Mitteln das Optimum rausgeholt. Und das gehört ebenfalls auch zum Fußball. Also mit einer Torschance oder mit einem einzigen Torschuss ein Spiel gewinnen zu können, ist
auch. Es gab dann noch einen Elfmeter für die Dänen in der 73. Minute nach einem Foul am Paulsen. Wieder Lukas Radetzky, der finnische Tormann im Mittelpunkt, hat gehalten.
Genau. Ja, also das Spiel ist ja, so wie es der Herr Lechner gesagt hat, keine Individualsportart, sondern eine Mannschaftssportart. Und in diesem Spiel hat der Tormann ihnen die 3 Punkte gehalten oder geholt.
Der Elfmeter war richtige Entscheidung?
Der war richtig. Es hat einen leichten Kontakt gegeben und das ist genau dann der Punkt. Wenn es nicht klar und offensichtlich falsch ist, greift der Videoschiedsrichter nicht ein. Guter Punkt sind diese Standardsituationen. Auch ein Beispiel, Videoschiedsrichter, gebe ich als Schiedsrichter Eckstoß statt Abstoß und aus dem Eckstoß passiert ein Tor, was die Mannschaften vielleicht auch besser üben können als das laufende Spiel, greift der Videoschiedsrichter natürlich nachher nicht mehr ein. Und auch uns Schiedsrichtern und jeden Schiedsrichter muss klar sein, jeder Freistoß rund um den Strafraum ist eine riesengroße Torschance, wird trainiert und ist besser vorhersehbar für die Mannschaften als ein laufender Ball, weil der ruhende Ball ist eine große Gefahr, weil da wirklich sehr viel geübt werden kann und das müssen auch wir Schiedsrichter uns bewusst sein. Und es ist auch jeder Eckstoß, Abstoß, jedes Out schon eine Riesenchance für eine Mannschaft oder ein gewisser Nachteil. Und auf solche Sachen sind auch wir Schiedsrichter, werden immer darauf hingewiesen, auch Einwürfe, wenn Mannschaften sich 5-6 Meter holen, das hat enorme Auswirkungen für die Mannschaften. 5-6 Meter der Einwurf, da geht's, würde ich sagen, um Zentimeter, aber so halbe Meter machen schon sehr viel aus bei Einwürfen. Und da muss
es
auch.
Wirkt manchmal kleinlich, oder? Wenn
es wirkt kleinlich, steht, aber es besteht eine Taktik dahinter. Natürlich wird ein Spieler immer weiter nach vorne gehen und versuchen, wie weit kann ich gehen? Mir muss klar sein als Schiedsrichter, das sage ich immer wieder, dass die 22 Spieler alles machen werden, um einen Vorteil zu erlangen. Und ich bin auch nie einen Spieler böse, wenn er etwas macht, um den Schiedsrichter zu legen. Ich bin da mit meinen Sanktionsmitteln, dem entgegenzuwirken, aber es wird ein Spieler alles machen, um das Spiel zu gewinnen. So ist das.
Da kann der nervt das nicht, diese Schwalberl, ein gepflegtes. Ja, oder wenn völlig klar ist, dass das jetzt ein Einwurf für die Mannschaft ist und vier Spieler von der anderen Mannschaft. Ich würde irgendwie sagen, Kinder. So hat jeder gesehen, geistiger
Ball. Ja, haut den Ball aus, ja, und dann zeigt man auch.
Ja, aber wie oft hat man schon bei einem 0:0 gesehen, wenn jemand eine Schwalbe macht, dass er zum Schiedsrichter geht und sagt, ich habe eine Schwalbe gemacht, lieber Schiedsrichter, nimm das zurück. Ich habe es noch nicht aufgesehen. Bei 5:0 kann man das schon mal machen. Ja. Aber bei 0:0 wird es kein machen, weil ich sage auch, Vereine sind keine Vereine mehr im engeren Sinne, das sind Wirtschaftsunternehmen. Natürlich. Auch bei uns in der Bundesliga, das sind alles GmbHs, AGs. Ein Verein ist ein Verein in der unteren Klasse, aber weit oben, das sind Wirtschaftsunternehmen. Und aber jetzt nochmal auf diese Standardsituation. Das sind genau die Punkte, die, glaube ich, auch sehr viel diese Euro prägen werden. Standardsituationen entscheiden Spiele, weil auch vermeintlich schlechtere Mannschaften können defensiv gut stehen. Ja. Aber dieser eine Moment, wie man so schön sagt, dieser Dosenöffner, wie auch immer, das kann das Entscheidende sein.
Ja, und wir haben auch gelernt, wir zählen jetzt auch die Out-Einwürfe zu den Standardsituationen dazu. Das ist durchaus eine Waffe. Kommen wir zum dritten Spiel des gestrigen Abends. Belgien gegen Russland, 3:0. Und der Rapid-Präsident war gestern da und der hat das richtig getippt. Gratulation von unserer Seite. Romelu Lukaku, der Star der Euro, der Belgier, hat mit dem 1:0 schon nach 10 Minuten getroffen. Auch abseits verdächtig, da gab es auch so eine strittige Situation.
Ja, aber man, vielleicht noch kurz auf den Videoschiedsrichter zurückzukommen. Der Videoschiedsrichter, dass man das mal auch für die Öffentlichkeit ein bisschen näher bringt, die sitzen bei der UEFA im Hauptquartier in Nyon. Also es sitzt kein Videoschiedsrichter in den einzelnen Stadien oder im Keller, wie man so schön sagt aus Deutschland. Die sitzen in der Zentrale in Nyon. Es gibt einen Videoschiedsrichter, es gibt einen Assistant-Videoschiedsrichter und es gibt einen Schiedsrichter in Bezug auf das Assistententeam, der sich nur auf die Abseitssituationen konzentriert. Weil du musst dann mit Hilfe von kalibrierten Linien genau markieren, welcher Körperteil zählt. Man darf nicht vergessen, im Abseits zählt jeder Körperteil nur.
Mit dem man ein Tor schießen darf.
Ein korrektes Tor zielen darf.
Ein korrektes Tor. Das heißt, also nicht die Hand.
Es ist, genau, die Schulter ist noch ein Teil, mit welcher ich ein korrektes Tor erzielen kann. Das heißt, diese Bewegungen, wo Stürmer, Verteidiger diese Gegenrichtung machen, musst du ja auf Millimeter diese kalibrierte Linie einzeichnen. Und man muss sich schon vorstellen, wenn so eine Situation in Zisbeln spielt, da herrscht, wir haben das jetzt selbst geübt, Riesenhektik. Ab dem Moment, wo der Schiedsrichter das Spiel fortsetzt, ist es over, dann kann ich nicht mehr zurückgehen. Darum ist auch immer das Signal vom Schiedsrichter, warten, denn wie der Schiedsrichter das Spiel freigibt, kann der Video Assistant Referee nicht mehr eingreifen. Eine Ausnahme gibt es, wenn man dann etwas später in irgendeinem Bild eine Tätlichkeit oder eine Spuckattacke sieht. Das sind auch die Situationen, wo ich nur eine rote Karte geben kann. Aber die Spielsanktion, einen Strafstoß, kann ich nicht mehr zurückgreifen, wenn das Spiel mit Zustimmung des Schiedsrichters fortgesetzt worden ist.
Wahnsinn, wie kompliziert so ein Schiri hat, oder?
Also ich seit Jahren, das ändert sich ja fast jährlich, die Hands-Regeln machen mich als Fan wahnsinnig, weil da sind Menschen, die springen, da sind Menschen auf dem Weg nach unten, die müssen sich abstützen, weil sie in einer Zehntelsekunde mit 80 Kilo Muskeln am Boden detonieren und müssen so einschlagen, weil und alle Verteidiger stehen nur mal hinten mit den Händen verschränkt. Für mich ist ein Hand, wenn ein Spieler so zum Ball geht, um den Ball abzuwehren. All das, was da angeschossen und was da als Hand gewertet wird in den letzten Jahren, ist für mich eine Spielverzerrung und ein echter Fehler.
Ja, es hat jetzt hier wieder Regeländerungen gegeben, sind wir mit einem Punkt. Die gelten grundsätzlich ab 1. Juli, bei der Euro gilt es jetzt schon, weil es im Juni beginnt und über den 1. Juli hinweg geht. Es ist natürlich schwierig, diese Handregel in Worten niederzuschreiben. Es ist ja so, es gibt im Fußball 17 Spielregeln, vielleicht auch mal für die Öffentlichkeit. Da muss genau drinstehen, wie groß ist ein Tor, wie schwer ist ein Ball etc. Und ein Teil davon, eine Hauptregel, ist diese Regel 12, nennt sich verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Was ist eine gelbe Karte, was ist eine rote Karte und was ist ein Handspiel? Und das musst du mal in Worten niederschreiben und dann natürlich die Auslegung ist wieder eine zweite Sache.
Das legt jeder aus.
Und jetzt wurde es wieder so geändert, dass bei jeder Handspielsituation mit zu berücksichtigen ist, wie der Bewegungsablauf ist. Beispiel Türkei-Italien, wo der Spieler mit einem rechten Fuß nach vorne gegangen ist und die Hand so war. Und da wurde schon die neue Regel in meinen Augen richtig angewandt, weil die Hand mitgeht, wurde das nicht als strafbar sanktioniert.
Sehr gut.
Natürlich, wenn jetzt ein Spieler die Hände über der Schulter hat und dort angeschossen wird, dann nimmt er selbst das Risiko. Das heißt, der Schiedsrichter muss jetzt immer den Bewegungsablauf, die Natürlichkeit mit einberechnen und dann trotzdem wieder im Zehntel der Sekunde sagen, X oder Y. Aber es wurde erleichtert und ich glaube, es soll in die Richtung gehen, weniger strafbare Handspiele, weil immer mehr der Bewegungsablauf berücksichtigt wird.
Ich hätte noch eine Erleichterung irgendwie da ab dem...
Ab der Schulter ist es.
Ja, ich sag, aber meine Erleichterung wäre da ab dem, von diesem, vom Ellenbogen bis darunter, da ist ein Bereich, wo Hand ist. Da kann man nichts machen, weil das ist angewachsen. Und das ist auch, und da ändert man, mit dem ändert man kein Spiel. Also, das wäre mein Vorschlag für das Regelwerk.
Belgien gegen Russland ist also 3:0 ausgegangen. Romelu Lukaku, doppelter Torschütze. Die Belgier so überlegen, wie wir sie erwartet haben. Moment, ja, ich trage
also
sie.
Sie haben keine Mühe gehabt, haben ein dominantes, sicheres Auftreten gehabt und verdient gewonnen. Man darf ja nicht vergessen, sie haben ja noch ohne Superstar De Bruyne gespielt. Er kommt in den nächsten Spielen noch dazu. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Potenzial nach oben. Und deswegen kann man von den Belgiern noch viel erwarten.
Also die Belgier führen jetzt gemeinsam mit Fürjan vor Finnland, weil die haben 3:0 gewonnen. Finnland auf Platz 2, Dänemark und Russland noch mit 0 Punkten. Stani Cercesov, über den wir gestern gesprochen haben, der wird nicht so zufrieden gewesen sein. Heute um 15 Uhr startet die Gruppe D mit England gegen Kroatien. Das ist die Neuauflage des Halbfinales der WM 2018. Bei England gibt's beide Trainer, glaube ich, sind noch die gleichen. Da gibt's den Trainer Gareth Southgate von den Engländern. Den kennen wir noch vielleicht von der WM. einer der wenigen Männer, finde ich, die so Gilets tragen können. Bei den meisten Männern schaut das blöd aus, oder? Meistens schaut man aus wie der Oberkellner. Was findet ihr? Gut, ist euch wurscht.
Mir passt. Ja.
Aber kennen wir noch, und beide Trainer, was dürfen wir da für ein Spiel erwarten?
Ja, man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt vergleicht, die Gruppe D ist sicher nach der Gruppe F mit Europameister, Weltmeister und Deutschland sicher die schwierigste Gruppe.
Die Todesgruppe.
Ja, genau, das ist die schwierigste Gruppe, weil, so wie du erwähnt hast, wir haben das die Neuauflage vom WM-Halbfinale. Nur glaube ich, dass da jetzt andere Vorzeichen sind. Wir haben mit England das wertvollste Team in diesem Turnier.
Ein englisches Champions-League-Finale haben wir
nicht gehabt. Nur jetzt, also wenn man sieht auf Club-Ebene, was in den letzten 3 Jahren war, wir haben zweimal ein rein englisches Finale gehabt in der Champions League. Wir haben einmal rein englisches Europa League Finale gehabt. Und die Mannschaft ist halt gespickt von einzelnen Spielern, die schon etliche diese, also bei diesen Titeln dabei waren. Und es ist eine junge Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Und es gibt nur 3 Spieler über 30. Und es sind wirklich Top-Talente dabei, wenn man jetzt anschaut, wie ein Sancho, Foden, Rashford, Mount. Das sind schon andere Vorzeichen.
Also England ein Favorit für euch auch?
England ist für mich immer Favorit gewesen. Und die haben ja auch immer wahnsinnig starke Clubmannschaften gehabt. Aber eigentlich seit Jahrzehnten sind sie immer hinter ihren Erwartungen. Ich erwarte, dass sie, ich finde, sie spielen immer spektakulär und attraktiv. Mhm. Aber gewinnen werden die das nicht.
Nein. Harry Kane, bitte.
Nein, das kennt die. Nein.
Sehr viel Tempo in ihrem Spiel.
Die können nicht gewinnen.
Sehr viel Athletik, sehr viel Tempo in ihrem Spiel, auch bekannt aus der Premier League. Ja. Und ich glaube, dass man schon einiges erwarten kann von ihnen. Aber ob es wirklich dann für den Pott reicht, genau, ist das Fragezeichen.
Aber die würden feiern.
Die würden feiern.
Wir haben jetzt der letzte Titel liegt ja schon sehr, sehr weit zurück, ich glaube 1966, der Weltmeistertitel.
Da ist ein Monat das Land geschlossen.
Haben ja schon die Champions League gewonnen.
Die ist ja jetzt schon geschlossen, aber jetzt umso mehr.
Und dann wird's heute Abend spannend. Um 18 Uhr steigt Österreich in diese Endrunde ein gegen Nordmazedonien. Nordmazedonien, was ist das für ein Gegner?
Ja, das ist, wenn man jetzt vergleicht, natürlich mit den anderen Gruppengegnern, Nordmazedonien gehört zu den Ländern, die Fan von der Nations League sind, weil über den normalen Quali-Weg hätten die nie und niemals den Weg daher geschafft. Deswegen hat auch diese Liga ihre Aufgabe erfüllt, dass kleinere Nationen auch bei dieser Endrunde dabei sind. Ist aber sicher der größte Außenseiter bei diesem Bewerb. Sie haben zwar einige Legionäre in Italien, Griechenland und da in Kroatien. Sie haben 2 Topspieler mit Pandev und Elmas. Mhm. Aber ob es reicht, wenn man jetzt vergleicht, auch jetzt mit dem österreichischen Team, ich glaube, Alaba ist mehr wert als das ganze Team von Nordmazedonien. Und das sagt dann schon einiges. Also auf dem Papier kann man sagen.
3 Punkte für Österreich.
Auf dem Papier.
Ja. Gestern hat das Abschlusstraining hätte stattfinden sollen, aber es gab einen Platzregen. Christoph Baumgartner hat die Zeit genutzt, ist über den Platz geschwommen. Schöner Stil, gerne du als Experte.
Ja, der kann alles.
Das ist der kann alles.
Beeindruckend.
Jetzt kannst du mal beurteilen. Weil jetzt
ja, genau. Synchronschwimmen.
Ja, also es ist, sagen wir, ausbaufähig, aber ein großes Talent. Großes
ambitioniert.
Talent. Ambitioniert. Und so schließt sich der Kreis.
Gestern ein Gewitter, heute wünschen wir uns ein Torgewitter, oder? Gibt's ein Torgewitter? Franco Voda hat gesagt, wir brauchen nach vorne gute Lösungen.
Ja, Franco Voda hält sich ja noch sehr bedeckt. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, ob du vielleicht die Aufstellung schon hast.
Nein, wir
werden es wahrscheinlich bis zum Schluss nicht wissen. Optionen hat er genug. Aber wir werden es nicht erraten.
Aber ihr dürft jetzt raten, denn ihr müsst jetzt gleich tippen. Auch das dritte Spiel Niederlande gegen die Ukraine, unsere Gruppengegner. Dann in der Gruppe C, Teamchef der Holländer Frank de Boer ist auch ein bisschen in der Kritik. Vielleicht können wir darüber noch reden. Jetzt bitte eure Tipps. Österreich, Nordmazedonien, Niederlande gegen die Ukraine und natürlich England gegen Kroatien. Unser Reporter Alexander Strecher ist schon in Bukarest Ja, Alex, wir fragen ihn mal, sind auch Fans da in Bukarest, österreichische?
Ja, hallo, einen schönen Sonntag aus Bukarest, dort wo heute für Österreich die Euro so richtig beginnt mit dem Spiel gegen Nordmazedonien. Gestern hat die Euro für die Fans schon am Samstagabend in der Innenstadt von Bukarest ausgiebig begonnen. Es wurde groß gefeiert, viele Fans in Rot-Weiß-Rot waren zu sehen, auch einige Nordmazedonier. Da gab es natürlich immer wieder Verbrüderungen flüssiger Natur. Ein bisschen umgehört habe ich mich bei den österreichischen Fans und im Großen und Ganzen sind sie guter Dinge. Sie wissen, es wird eine schwere Partie heute. Es wird, die meisten sagen, es wird sehr eng, aber sie hoffen auf einen Sieg, egal wie. Hauptsache die 3 Punkte sollen zustande kommen. Das ist der einhellige Tenor bei den viel mitgereisten österreichischen Fans.
Die zweite Frage, die wir an dich haben, ist natürlich, wie haben die Spieler gestern das Drama bei dem Spiel Finnland gegen Dänemark mitbekommen? Hat sie das irgendwie beeinflusst?
Ja, dieses Drama um den dänischen Star Christian Eriksen hat man natürlich auch hier mitbekommen. In jedem Lokal hängen viele Flatscreens, man schaut sich die Spiele an, man hat das alles mitverfolgt und für einen kurzen Moment ist es auch hier in den ziemlich lauten Gassen von Bukarest, der Innenstadt, ein wenig leiser geworden und man hat gebannt auf die Bildschirme geschaut und wurde sehr viel darüber geredet, auch im österreichischen Nationalteam, wo dann Peter Schöttl, der Sportdirektor, auch eine Stellungnahme abgegeben hat und gemeint hat, im Teamquartier war man auch zutiefst betroffen und hat eben die Bilder verfolgt. Natürlich auch für ihn, der schon viel erlebt hat, hat er gesagt, keine einfache Situation. Er hat gesagt, ich wüsste nicht, wie man in so einem Moment eigentlich umgehen würde, würde es die eigene Mannschaft betreffen.
Alex, wie schaut's aus mit der Aufstellung? Die Frage, die uns alle brennend interessiert. Hat Franco Foda schon irgendwas verlauten lassen, wer denn spielt?
Ja, eine Mannschaftsaufstellung, die gibt's natürlich von Franco Foda nie wirklich. Dieser Linie ist er sich treu geblieben. Er hat nicht wirklich etwas verraten. Soll Marko Arnautović von Beginn an spielen? Er hat gesagt, ja, das schaut er sich an. Marko ist fit. Er wird noch überlegen, auch eine Möglichkeit mit Arnautović und Kalajdzic. Doppelspitze hält er nicht für ausgeschlossen, aber hat sich da nicht festgelegt. Ich vermute, Marko Arnautović wird von Beginn an spielen. Und auch die Rolle von David Alaba, die hat Franco Foda offen gelassen. Ob links hinten oder auf der Sechserposition wollte er nicht verraten. In diesem Sinne trotzdem ein schönes Spiel, einen schönen Sonntag hier aus Bukarest.
Dankeschön, Alex. Viel Glück und dir auch einen schönen Sonntag. So, meine Herren, wie habt ihr getippt?
Also wir gewinnen mal heute 3-1.
3-1, okay.
Habe ich auch gesagt.
Okay. 3-1 hast du auch, 3-1, ja. Ja.
Zweites Spiel.
Niederlande gegen die Ukraine.
2-0 für die Holländer.
Ich habe gesagt 4-0. Ich glaube, dass die explodieren werden, die Holländer.
Die Holländer werden explodieren. Ja. Der Trainer ist da ein bisschen in der Kritik. Was hast du da darüber gehört?
Ja, die Niederlande steckt ja ein bisschen in einem Tief. Mhm. Sie haben so einen schleichenden Niedergang erlebt in den letzten Jahren. Waren auch 2016 und 18 nicht dabei. Dafür jetzt umso stärker. Da kommen auch wirklich eine sehr, sehr gute junge Generation nach. Gepaart mit den paar wenigen erfahrenen Spielern ist das sicher eine sehr, sehr starke, Mannschaft.
Favorit auf den Gruppensieg?
Ja.
Holland.
Gruppensieg auf jeden Fall, aber weiter. Mehr glaube ich auch nicht, dass reichen wird.
Mhm. Und der letzte Tipp, Harald, England, Kroatien?
Ein Xal. 2-2.
Ein torreiches X, das ist ja was Schönes.
1-1, habe ich gesagt.
1-1, weil die Engländer, die können nicht
umgehen. Die bringen das nicht auf den Rasen, was hohes Potenzial, ganz hohes Potenzial, aber die setzen das nicht um. Aber es ist nur ein Gespür.
Ja, um nichts anderes geht's, oder? Das war unser heutiger Euro-Stammtisch. Ich bedanke mich bei Viktor Gernot.
Dankeschön.
Viel Glück für die Praterbühne.
Wird schon schief gehen.
Schiedsrichter Harald Lechner und natürlich Murmet Akgünnitz. Heute Abend bitte ganz fest Daumen drücken, alle Energie nach Bukarest schicken, denn unsere Jungs steigen ins Turnier ein um 18 Uhr, Österreich gegen Nordmazedonien. 2 weitere Spiele gibt's auch noch. 15 Uhr geht's schon los mit England gegen Kroatien. Und unsere Gruppengegner Niederlande gegen Ukraine um 21 Uhr. Alle Infos gibt's wie immer auch auf kurier.at/euro. Und da gibt's auch einen Push-Dienst. wo man bei jedem Tor benachrichtigt wird. Nicht vergessen mitzuspielen bei unserem Euro-Quiz. Wie viele Mannschaften nehmen dieses Mal an der Fußball-Euro teil? A16, B20, C24 oder D26? Die richtige Antwort bitte mailen an emstammtisch@kurier.at mit dem Betreff Quizfrage 3. Und der Gewinner von gestern heißt Simon Elmecker. Er hat ein Kurier-Fang-Package gewonnen und außerdem noch ein Rapid-Trikot, denn gestern war der Rapid-Präsident zu Gast. Morgen zu Gast im Euro-Stammtisch Ex-Nationalteamspieler Toni Pfeffer und Profilerin Patricia Staniek. Sie sagt, ein Blick genügt und ich weiß, wer du bist. Schauen wir mal, wie wir das im Fußball anwenden können. Ja, und hoffentlich feiern wir morgen den ersten rot-weiß-roten Sieg. Wir hoffen, Sie sind wieder mit dabei bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kuriers. Bis morgen.